Lieber Mindset-Mensch, es wurde mal wieder Zeit für eine Gastfolge und der heutige Gast hat für deinen und mich einen sehr, sehr hohen und besonderen Stellenwert. Denn es ist der liebe Marvin, der Grund für die bisher emotionalste Folge von Mindset-Gelaber, nämlich Folge 91, Verschieb dein Leben nicht auf morgen war. Und wir haben jetzt das ganze Thema einfach nochmal neu aufgerollt, nachdem ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, nachdem wir nach all dem Negativen jetzt auch viele, viele positive Dinge daraus ziehen können. Und was wir alles daraus ziehen können und was vor allem Marvin für sich daraus gelernt hat, das erfährst du in dieser Folge. In diesem Sinne, Marvin, herzlichen Dank für den heutigen Jingle. Schön, dass du im Podcast warst. Und dir, lieber Mindset-Mensch, jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hey. Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. No, Mindset Gelaber, like der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Danny Luckyman und Walker Taro. Was geht, Bro?
Was geht, Bro?
Was geht, Bro?
Oh, da ist noch einer. Da kommt der Dritte aus dem Game. Wir haben es endlich geschafft. Ich freue mich sehr, Marvin. Ich glaube, man muss deinen Namen jetzt kaum noch erklären, weil wir haben deinen Namen so oft die letzten Wochen gedroppt. Also der fleißige Mindset-Gelaber-Hörer kann diesen Namen, glaube ich, inzwischen in- und auswendig einordnen. Von daher sehr, sehr nice, dass du heute unseren Podcast joinst. Und die meisten können sich wahrscheinlich auch denken, worum es gehen wird. Also in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen. Ich stelle dich vielleicht einfach mal kurz und knackig vor. Schon lustig, so einen seiner Homies einfach vorzustellen. Aber ja, du bist der Hirntumor-Typ, ne? der echt gelitten hat letztes Jahr. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben in Folge 91 haben wir über das Thema Verschieb dein Leben nicht auf morgen gesprochen. Eine sehr, sehr tiefe und sehr, sehr emotionale Folge. Und ich bin super happy, dass wir da heute schon wieder so sehr drüber lachen können, weil das ist, glaube ich, alles andere als selbstverständlich. Wir werden gleich noch ein bisschen drüber reden. Du bist ein crazy Typ, was allein damit schon zu begründen ist, dass du mit 15 irgendwelche Sextoys verkauft hast, in der Jugendbundesliga Basketball gespielt hast, kurz vor der Nationalmannschaft irgendwie warst. Du hast ein IQ von 130, what the fuck? Dementsprechend komisch bist du auch manchmal. Nein, du bist seit 5 Jahren bei uns im Circle, also bist irgendwie so ein Ticken später sozusagen dazugestoßen. Ja, ich habe hier so viele lustige Buzzwords stehen. Also Code 10, das können wir gleich vielleicht nochmal erklären. Du hast ein sehr, sehr loses Mundwerk und wir haben zwischendurch in gewissen Kontexten echt Angst, dass du das falsche Wort im falschen Kontext benutzt. Also eine kleine tickende Zeitbombe, wie Toni, unser Homie, immer sagt. Du bist ausgewandert nach Bali in 2022. Ja, musstest leider dann ja gesundheitsbedingt wieder zurück. Wir werden gleich drüber sprechen. Du hast schon eine Softwarefirma verkauft. Hast das erste Mal, als du richtig Umsatz gemacht hast, an einem Tag irgendwie 40.000 Euro gekotzt, weil du nicht drauf klarkamst. beschreibst dich selber so ein bisschen als der Typ, der die Leute da draußen mit Instagram-Werbeanzeigen nervt. Und, ich konnte es mir nicht verkneifen, Bro, derjenige, der sogar für Tinder einen Funnel hat und sehr, sehr systematisch an sein Online-Dating-Game geht. Sorry, aber
Daniel,
das muss ich hier einfach
benutzen. Darfst du.
Das wäre vielleicht ein Code 10, genau. Aber wir werden es nicht rausschneiden. Nein, ich bin super happy, dass du da bist, Marvin. Und wir sind super happy. Und bevor es für euch beide am Freitag nach Südafrika geht und ihr euch wieder verzieht in die Sonne und ins Good Life, haben wir uns überlegt, nehmen wir diese Folge halt einfach nochmal auf, um einfach dieses Thema Verschieb dein Leben nicht auf morgen nochmal direkt mit dir und nicht nur in der dritten Person mit dir zu klären. Und deswegen würde ich sehr, sehr gerne reinstarten mit der Frage, wie verändert sich das Leben für jemanden, der dem Tod mal echt kurz ins Gesicht geschaut hat?
Boah, schon massiv. Also ich bin ja noch relativ jung, für alle, die es nicht wissen, ich bin 24 noch, also eigentlich zu jung, um sowas mal gehabt zu haben. Und am Ende lernt man so ein paar Lektionen, die nicht so witzig sind, muss man leider sagen. Und die Folge, die ich aufgenommen habe, hat echt gut gepasst. Also verschieb dein Leben nicht auf morgen. Diesen Drive, den man kriegt, wenn man so kurz vor einem Tod war. Also der Arzt, um mal so einen kleinen Einblick zu geben schon mal, der Arzt hat gesagt, ey, du hättest schon 3-mal tot sein müssen. Du kannst froh sein, dass du noch hier bist. Und in dem Moment denkst du halt über Sachen nach, die du vorher null auf dem Schirm hattest. Und ich glaube, in der letzten Podcast-Folge oder ein paar weiter her habt ihr gesagt, dass man endlich realisiert, dass das Leben endlich ist. dass du nicht unendlich viel Zeit hast, sondern dass, ja, ich höre den Podcast übrigens, dass
und folgst uns seit gestern auch endlich.
Genau, ich habe gestern von Daniel auf den Deckel gekriegt, dass ich für Instagram noch kein treuer Follower bin. Aber Frechheit. Ja, und dann lernt man so ein paar Sachen und das war eines der größten Erkenntnisse und seitdem merke ich für mich selber, ich glaube, Volker merkt das speziell auch, dass ich mit einem ganz anderen Drive unterwegs bin. Was so ein paar Sachen angeht, können wir gleich noch drauf eingehen. Und ich glaube, das war für mich der größte Gamechanger ins Positive gesehen.
Okay, spannend. Also lass uns vielleicht mal ganz vorne anfangen. Wie ging das alles los? Also ihr beiden, ich meine, du bist ja ein bisschen später nachgekommen. Letztes Jahr im Sommer, als ich Volkan auf Bali besucht habe, hatte ich sozusagen meinen letzten Tag und du hattest deinen ersten Tag auf Bali. Das heißt, wir haben uns da noch irgendwie zumindest mal eine Nacht irgendwie gesehen und haben noch zusammen gefrühstückt, bis wir uns dann irgendwie, bis die Wege sich dann leider getrennt haben. Ihr beide habt dann einige Zeit auf Bali verbracht, hattet echt eine gute Zeit und ich kann mich noch total daran erinnern, als Volkan und ich im Podcast dann auch gesagt haben, hey, ich habe ihn gefragt, wer ist der glücklichste Mensch, den du kennst? Und in dem Moment hat er tatsächlich mit deinem Namen geantwortet, weil du das Good Life auf Bali einfach in vollsten Zügen genossen hast und ja, es dir gut gehen lassen hast. Und umso paradoxer und ironischer dann halt auch die Geschichte, die im Nachgang folgt. Aber erzähl vielleicht einfach mal so, was hat dich am Ende auch bewegt, überhaupt nach Bali zu gehen? Wie hat sich das Ganze entwickelt und wie hast du auch gemerkt, dass es dir scheinbar irgendwie nicht gut geht? Also erzähl mal ein bisschen.
Das war übrigens eines der, ich glaube, heftigsten Komplimente, die ich je gekriegt habe von Volkan oder allgemein von einer Person. Also habe ich Volkan auch, glaube ich, schon privat erzählt, aber das ist sehr schön zu hören, wenn man nicht dabei ist. Weil wenn jemand nicht dabei ist und du weißt, die andere Person redet nur positiv von dir, macht einiges sehr, sehr schön. Ich bin dazu gestoßen, nachdem ich meine Firma verkauft habe letztes Jahr, davor ein paar Notartermine gehabt, da kannst du halt nicht aus dem Land raus. War von Volkan länger geplant als von mir wahrscheinlich. Ich bin relativ spontan dazu gestoßen. Ich glaube, einen Monat vorher oder so habe ich Volkan Bescheid gesagt, so, hey, ich bin dabei.
Ja, ich habe dich getriggert. Ich habe gesagt, komm her, das wird dir gefallen.
Ja, da war schon was, genau. Stimmt, selbst als Volkan vor Ort war, habe ich auch ein paar Bilder bekommen. Das hat schon gut getriggert. Und dann bin ich angekommen, hatte wirklich Good Life. Also, man muss wirklich sagen, Wetter, Lebensbedingungen, all das, was ich hier nicht mag, hatte ich da auf einmal. Das war sehr, sehr schön. Und dann bin ich eines Abends, ich weiß auch die Situation ganz genau, ich bin zu Dang Burgers gegangen. Das ist genau gegenüber von Volkans und meiner Wohngegend gewesen. Dann bin ich rübergelaufen, habe auf mein Handy geguckt und gemerkt, dass mir schwindelig wird. Ich so, hä, das ist ja merkwürdig. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass es so ein leichtes Gefühl, als ob du leicht angetrunken bist. So war das ungefähr. Und dann bin ich so ein bisschen getaumelt, mehr oder weniger. Ich bin aber so ein Typ, der nicht gern zum Arzt geht. Und ich dachte mir, das wird schon wieder. So, alles gut. Wurde nicht wieder, um das vorwegzunehmen. Und dann war ich glaube, Volkan, korrigiere mich, das wurde über 2 Monate immer schlimmer, mehr oder weniger.
Das ging schon locker 2 Monate. Doch.
Genau.
Du bist ja einmal ausgereist nach Singapur noch.
Genau.
Und also da ging es ja richtig los dann. Dann hat es richtig gekickt.
Ja, das fing an mit so einem leichten Schwindel, dann Kopfschmerzen dazu. Dann musste ich einmal fürs Visum raus und wieder rein ins Land. Das heißt, ich bin nach Singapur geflogen und dann wieder zurück am selben Tag. Und danach war Feierabend. Also danach, jemand, der einen Gehirntumor hatte, kennt vielleicht die Kopfschmerzen. Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben vorher gehabt. So starke Kopfschmerzen. Dann wurde es so schlimm, dass ich irgendwann jeden Tag gebrochen habe. Ich hatte teilweise Fieber. Ich konnte gar nicht mehr laufen. Ich weiß nicht, wie ich in Roller gefahren bin. Das war geisteskrank eigentlich. Ich war eigentlich komplett betrunken die ganze Zeit vom Gefühl her. Ich habe alles doppelt gesehen am Ende. Ich habe, falls man das jetzt auf meiner Kamera sieht, wenn ich meine Finger leicht zusammendrücken wollte, ging die immer auf und zu. Das heißt, ich habe die komplette Motorik in der linken Seite verloren. Komplett. Und dann habe ich in der Tat ich habe so ein bisschen gelesen, ein paar Bücher. Ich bin da so ein kleiner, ich bin da vorsichtig bei so einem Thema Gesundheit. Und dann habe ich ein paar Bücher gelesen, was es sein könnte. Und ich hatte schon eine Vorahnung, und das habe ich Volkan noch gar nicht erzählt in der Tat. Und dir auch nicht, Daniel. Ich habe am 27. Oktober, ich wollte eine Firma in Dubai gründen und ich war kurz davor und habe ich dem Typen, das habe ich mir letztes Mal nachgeguckt, der die Firmengründung macht, habe ich am 27. Oktober geschrieben, das heißt 5 Tage vor der Diagnose, hey, ich kann es doch nicht machen, ich habe das Gefühl, ich habe einen Gehirntumor. Das habe ich dem geschrieben.
Krass.
Weil ich durchs Internet so gut vorinformiert war mit allen Symptomen, die ich hatte, dass am Ende nur noch 2 Optionen übrig waren, nämlich Gehirntumor oder Schlaganfall. Und dann habe ich die beste Freundin, von meinem besten Freund die Verlobte angerufen, die Krankenschwester ist. Und die hat mich dann, die hat einen Test mit mir gemacht, das ist, wenn du deinen Finger nimmst und du machst ihn auf deine Nase rauf. So, das heißt, Finger, Augen zu, direkt auf die Nase. Und wenn du auf einmal hier landest, also wenn du es jetzt nur in Audio hörst, nämlich direkt neben deinem Gesicht oder neben der Nase, wenn du da landest und deine Nase nicht mehr triffst, dann hast du ein Problem. Ja, und dann bin ich einen Tag später an Volkans, einen Tag vor Volkans Geburtstag nach Hause geflogen und habe mich dann checken lassen.
Und das droppst du ja, jetzt super krass. Hier?
Ja, das droppe ich jetzt hier.
Ist das denn ernst? Das ist auch wieder wild. Aber das ist typisch Marvin. Das passt, das ist sehr authentisch.
Ja.
Ich frage mich nur gerade, wie ist das? Also, hast du auf Bali, ich meine, rückblickend würdest du wahrscheinlich selber sagen, okay, ich hätte vielleicht auch einfach früher mich etwas intensiver schon abchecken lassen müssen, weil die Symptome wahrscheinlich schon über eine längere Zeit recht krass waren. Ich kann mich an eine Story erinnern, dass ihr irgendwie Tischtennis spielen wolltet und dann hast du zu Volkan irgendwie gesagt, Bro,
musst du das jetzt
spielen, drauf? Aber du musst den Ball immer aufheben. So.
Und wer hat gewonnen? Frag mal Volkan.
Ja, ist ein Thema. Also, da gibt es dann auch noch ein Video. Das war kurz. Also, wie lange war das nach deiner OP?
Ich glaube, 2 Tage nach meiner OP hatte ich nichts Besseres zu tun, als an Volkan zu denken. Und zu sagen, hey, Volkan, das Video hat meine Mutter übrigens aufgenommen. Ich war völlig zerscheppert. Also, wir können auch gleich mal drüber reden nach der OP sicherlich. Ich hatte nur auf einem Auge Sicht. Und da habe ich ein Video aufgenommen für Volkan und ihm einmal gesagt, dass er gegen jemanden verloren hat, der einfach mal einen Gehirntumor hatte.
Das hast du natürlich noch ein bisschen charmanter ausgedrückt in dem Video, aber das lasse ich jetzt mal so stehen.
Genau. Das lassen wir hier jetzt mal weg,
genau. Aber ja, ich möchte das Thema jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung lenken. Das geht mir gerade zu sehr gegen mich. Danke, Daniel. ich meine, wir haben uns schon sehr, sehr häufig über diese ganze Thematik unterhalten. Und wir haben das Thema als solches ja in Folge 91 auch schon sehr, sehr stark thematisiert. Und auch da konnten wir schon darüber lachen, weil du eigentlich schon wieder fit warst. Und man muss dazu sagen, die OP ist jetzt 2,5 Monate her. Du bist wieder topfit. Wir fliegen Freitag zusammen nach Kapstadt. Wir haben schon einen Boys-Trip nach München zusammen gemacht mit 10 Jungs. Du warst mit uns schon Fußball spielen, du warst schon wieder Basketball spielen. Du bist einfach wieder der alte Marvin mit den neuen Learnings. Und dieses Verschieb dein Leben nicht auf morgen hatte in der letzten Folge, also in Folge 91, diesen Charakter von wegen, ey, das Leben ist endlich. Und wir haben irgendwo in einer anderen Folge, glaube ich, auch nochmal so gedroppt gehabt, von wegen, dass eine Entscheidung, ein Mensch, ein Umstand auch das Leben völlig prägen kann. Und bei dir war es ja beides jetzt sehr, sehr extrem an Bali gekoppelt.
Ja.
Und ich habe dich ja auch auf Bali erlebt. Ja, das war die Zeit, wo ich gesagt habe, du warst der glücklichste Mensch in meinem Umfeld, den ich kenne. Und jetzt geht es ja für uns woanders hin. Aber danach auch geplant schon wieder nach Bali. Wie stehst du aktuell, weil das haben wir noch tatsächlich auch in diesem persönlichen Rahmen noch gar nicht angesprochen, wie stehst du zu diesem Thema so kurz nach einer OP und du musst dich ja noch einmal im Jahr mindestens checken lassen, jetzt einfach quasi die sichere Base Deutschland wieder zu verlassen und zu sagen, ey, ich gehe jetzt wieder ins Ungewisse, ich gehe nach Kapstadt, ich gehe hier, ich gehe dahin, ich gucke mal, was das Leben für mich bereithält.
Ja, ist für mich eigentlich ein No-Brainer mittlerweile. Also Volkan und ich haben es ja jetzt primär auch gemerkt, nachdem wir das Paradies einmal vor Augen hatten und dann sehr schnell da wieder raus mussten. Das, was ich hier gerade in Deutschland an Lebensqualität habe, ist für mich faktisch gleich null. Wenn man aus so einem Extrem kommt, wo man sehr viel Lebensqualität hat. Und für mich ist es dann eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, wann können wir wieder los? Das heißt, ich war eigentlich schon nach gefühlt einer Woche wieder bereit, Abflug zu buchen. Da wurde ich aber gut ausgebremst auch von Volkan. Aber im Endeffekt, ich glaube, es ist für mich schöner, wieder abzureisen, als hier zu bleiben. Ist natürlich schade, Familie und so weiter wieder weiter weg davon zu sein. Aber im Endeffekt habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass wir wieder los können, weil das Leben da einfach doch schon ein bisschen anders ist.
Okay, spannend. Also, weil gerne nochmal eben kurz, um die Story halt einfach chronologisch vielleicht auch nochmal so ein bisschen weiter zu erzählen. Das wäre nämlich die Frage gewesen, die ich eben noch gar nicht gehabt hätte. So. Lebensqualität gleich null, klar, ne, kann man jetzt auch drüber streiten. Also, ich glaube, uns in Deutschland geht es natürlich im Vergleich immer noch ultra gut, aber wenn man auf der anderen Seite irgendwie das Good Life nochmal anders erlebt hat, einfach weil man, das Leben dort einfach nochmal in vollsten Zügen genießen konnte. Will ich dich trotzdem fragen, also guckst du jetzt nochmal anders auf diese Themen Infrastruktur, Gesundheitssystem und so weiter und so fort, weil so wie ich das mitbekommen habe, war es dann ja auch wirklich so, dass du auf Bali ja keine vernünftige Diagnose bekommen hast. Du warst ja durchaus auch beim Arzt, hast dich checken lassen, was auch immer, keiner konnte dir irgendwie so richtig sagen, was du hast und du bist dann ja sogar, als dann wirklich alles schon kurz vor knapp war, bist du dann ja sogar mit einer Begleitung, also weil du ja nicht mal mehr alleine nach Hause fliegen konntest, mit so einer Begleitperson, wusste ich gar nicht, dass man das so dazu buchen kann, aber du hast es so chillig erzählt, als wenn das so ein Klick in der Buchung ist, keine Ahnung.
Wir haben es allererst erfahren, als du zurück warst, ne? Alvin, ja. Du hast ja niemandem erzählt, dass du so nach Hause fliegst.
Genau, also man muss vielleicht als Zuschauer verstehen, dass Volker und ich ja schon sehr eng miteinander sind. Und wenn ich Volker etwas nicht erzähle, hat schon einen Grund. In den meisten Fällen.
Du wolltest, dass du meinen Geburtstag auf Bali verbringen.
Genau, aber dann erzähl vielleicht die Geschichte oder die Frage zuerst mal zu Ende.
Ja, also mich würde halt einfach interessieren, so wie guckst du heute auch auf das Thema Gesundheit im Sinne von Infrastruktur? Weil, ne, du sagst Lebensqualität und Co., eine krasse Downside von Bali scheint es dann ja am Ende aber auch gewesen zu sein, dass du da nicht die Diagnose bekommen hast, die du in Deutschland dann ja sofort bekommen hast, weil du warst dann in Oldenburg im Krankenhaus und relativ kurz danach gab es die Info Hirntumor. Das war ja alles so Holterdiepolter. Ich habe Volkan um 16, 17 Uhr irgendwie noch zum Geburtstag gratuliert und um 23 Uhr oder so, abends, glaube ich, war es, Volkan, deutsche Zeit zumindest, kam dann irgendwie die Info. Es war ja alles mega krass.
Ja.
Wie guckst du denn heute so auf das Gesundheitssystem als solches und wie, gehst du mit einer gewissen Angst vielleicht auch wieder, weil du sagst, hey, ne, so auf Bali fällt der Punkt zumindest weg, dass man irgendwie vernünftig ärztlich versorgt ist?
Ja, also Thema Angst ist eigentlich bei mir, das ist relativ krass, das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe eigentlich vor so gut wie keiner Sache mehr Angst, außer als wir letztens in der Shisha-Bar waren. Ich habe noch Respekt vor einigen Sachen, aber wirkliche Angst verspüre ich eigentlich zu keinem anderen Thema mehr. Das ist krass zu sehen. Also man denkt eher nur, wenn ich jetzt die Angst habe, wofür hebe ich das auf? Also wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich jetzt keine Angst hätte? Und dieses Thema Angst ist komplett weg, weil du so geschockt wurdest auf einen Moment, dass eigentlich alles egal ist, mehr oder weniger. Also du hast so eine sehr hohe Gleichgültigkeit für viele Themen auf einmal. Und Thema Gesundheitssystem muss man auch verstehen. Ich bin ja nicht der Otto-Normalverbraucher, der alles macht, was gerne so gesagt wird. Ich gehe gerne meinen eigenen Weg und man wird krass enttäuscht von der Auslandskrankenversicherung. Das sind die größten Scams, muss man leider sagen. auf Bali habe ich echt, ich glaube, 1,5-2 Scheine vielleicht ausgegeben für gesundheitliche Sachen, um das herauszufinden. Ich hatte in der Tat einen MRT-Termin geplant. Das heißt, ein MRT hätte auf Bali ungefähr 1,2 oder 1,3 gekostet. Und ich habe mir dann gedacht, ey, ob ich jetzt in Bali ein MRT mache für 1,3 oder nach Hause fliege, hier noch versichert bin für 500. Und falls was Ernstes sein sollte, und ich wusste es ja schon grob, dann habe ich da direkt die Möglichkeit. Da war es für mich eigentlich No-Brainer, kurz einmal schnell nach Hause zu fliegen. Ich habe zu Volkan auch gesagt, ey, wir sehen uns in 2 Wochen wieder, weil ich ja wirklich davon ausgegangen bin. Und dann ist man froh, in Deutschland wieder zu sein, muss man zugeben, weil man das auch gewohnt ist von der ärztlichen Versorgung her.
Aber man muss jetzt auch schon sagen, ich meine, Daniel, du kennst die Umstände auf Bali, so dass ein Marvin sagt, die Lebensqualität hier in Deutschland ist gleich null. Du hast die Bubble vor Ort erlebt.
Ja.
Da hat man sicherlich die eine oder andere Perspektive nochmal auf die Dinge, die man hier in Deutschland zu schätzen weiß. Aber rein vom Alltag, rein vom Energielevel, du hast das alles selbst gesehen. Und ich spüre es ja gerade auch bei mir. Ich erinnere mich, als ich hierher gekommen bin, hast du mir noch ein paar Wochen so gesagt, so, yo, Bro, man sieht noch, du hast einen Bali-Glow im Gesicht. Und der ist dann irgendwie auch relativ schnell. Den hast du
definitiv nicht mehr.
Nee, der ist weg, Digga, Augenringe, sein Vater sind jetzt da. und das sind so Sachen. Also ich fühle es komplett, weil Marvin und ich monatelang dort zusammen waren und ich auch gesehen habe, wie es ihm vorher hier ging, wie es ihm jetzt hier geht und wie es ihm in der Zwischenzeit trotz Tumor und trotz dieser, also Marvin, wie lange warst du auf Bali? 4 Monate?
Ja, kommt hin.
2 Monate davon war der Tumor mit Symptomen da, also eingeschränkte Bali-Zeit. Und trotzdem hat man dir angesehen oder ihm angesehen, Daniel, dass es irgendwie doch besser war als hier. So.
Ja, und also man muss vielleicht noch wissen, sorry.
Nee, erzähl.
Also man muss vielleicht noch wissen, ich hatte den Tumor anscheinend schon länger, ohne es zu wissen. Das heißt, um mal so einen Aufbau zu erklären, der Tumor war ungefähr 0,5 cm groß, sehr, sehr klein. Durch den Flug hat sich aber eine Wasserblase entwickelt auf diesem Tumor. Und diese Wasserblase hat hinten links in meinem Gehirn, im Kleingehirn nennt man das, was dann halt leider sehr gefährlich ist, Raum weggenommen. So, und wenn man dann so eine Diagnose bekommt, dann läuft das folgendermaßen. Du bist in so einem CT drin, zuallererst, und dann hängst du da drin, du weißt, okay, gleich geht's rund. Und dann kam auch die Ärztin direkt. Und dann siehst du natürlich auch im Gesicht der Ärzte, ist nicht so ein cooles Thema jetzt. Und dann wird halt klar gemacht, dass durch den Flug diese Wasserblase entstanden ist. Und durch den Flug nach Singapur wird die nochmal größer und durch den Flug zurück noch größer. Und so ist halt jeder Flug eigentlich in Lebensgefahr. Und man weiß es natürlich, wenn man fliegt, aber für mich war es eine einfache Gegenrechnung auch. Ey, entweder werde ich jetzt hier auf Bali operiert. Nee, nein, danke. Oder man fliegt eben schnell nach Hause und macht es halt dann da. Ne? Also es ist anders auf jeden Fall.
Ja, super krass. Okay, und das heißt, du bist dann ja nach Hause geflogen, bist dann ja relativ schnurstracks ins Krankenhaus nach Oldenburg gekommen, hast dann diese Diagnose bekommen. Interessant ist, glaube ich, einfach jetzt nochmal so zu hören, so, was dann? Also, was war dann so? Also, diese Stunden müssen ja so krass für dich gewesen sein. So, was waren das für Momente? Du hast ja, glaube ich, auch relativ krasse Fragen gestellt bekommen von den Ärzten. Wie war das für dich? Wie war das für deine Familie? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Erzähl mal ein bisschen davon.
Also, man muss sagen, dass ich ein relativ, was eigentlich krass ist, ich habe einen ziemlich harten Blackout von dem Tag. Das heißt, ganz viel von dem Tag ist mir nicht mehr in Erinnerung. Ich habe noch so Schlüsselmomente in Erinnerung. Zum Beispiel, als ich meine Mutter angerufen habe, die zu der Zeit im Urlaub war. Ganz ungünstiger Zeitpunkt. Die habe ich natürlich angerufen. Als ich Volkan zum Beispiel angerufen habe, habe ich Volkan weinen sehen. So. Und das sind Momente, die bleiben im Kopf, weil man die sonst nicht so sieht. Und habe ich auch zu Volkan privat schon sehr oft gesagt, wenn man einen anderen Mann für einen selber weinen sieht, ich weiß nicht, was es mit mir gemacht hat, aber das hat eine Wirkung. Hat einfach eine krasse Wirkung. Und du kriegst dann halt vom Arzt die Frage gestellt, weil die konnten bei meinem MRT, was ich danach hatte, nach dem CT, nicht genau sehen, wo der Tumor anscheinend ist, weil diese Wasserblase so groß war. Und dann wird dir halt die Frage gestellt, es gibt drei Optionen. Option 1 ist, die finden alles, die machen alles direkt weg und alles ist in Ordnung. Option 2 ist, die finden nicht alles und dann teilt sich das Ganze natürlich. Das heißt, entweder suchen die mit der Gefahr, dein Gehirn zu beschädigen, bedeutet, du kannst behindert werden oder sowas. Oder die lassen etwas drin. Das Krasse ist, habe ich mich vorher darüber informiert, ein Krankenhaus in Deutschland ist dazu verpflichtet, eine Chemotherapie zu empfehlen. Das wissen ganz viele nicht. Obwohl eine Chemotherapie eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit auf einen Erfolg hat, es ist ein Krankenhaus dazu verpflichtet, halt so eine Empfehlung auszusprechen. Und dann musst du dich halt entscheiden, ey, was sollen die machen, wenn du da unter Messer liegst, sollen die was drin lassen oder sollen die dich beschädigen vom Gehirn, ja, potenziell. Und solche Sachen musst du dann halt relativ zügig beantworten. Ich sollte ja sogar, ich glaube, 3 oder 4 Stunden nach der Diagnose direkt operiert werden, weil ich halt in Lebensgefahr war. So, das ging dann alles relativ schnell.
Und wie hast du dich denn entschieden?
Bitte was drin lassen, weil ich weil ich in der Tat ein Buch von Tony Robbins vorher gelesen habe, mit alternativen Möglichkeiten, wie man sowas auch ohne Chemotherapie wegmachen kann.
Okay, spannend. Ja gut, und dann war die OP. So, und dann bist du aufgewacht. Wie war das, also, als du aufgewacht bist? So, was passiert dann so? Checkt man dann erstmal so, okay, spüre ich gerade meine Beine, spüre ich meine Arme? Ah, okay. Kann ich gerade normal denken und reden? Ja. Oder, also, was ist das für ein Moment? So?
Das war ein sehr krasser Moment, weil ich hatte alle Probleme auf der linken Seite. Das heißt, linke Hand, linkes Bein, alles links war irgendwie leicht beschädigt vor der OP. Und bin ich aufgewacht und konnte links nichts sehen. Das heißt, ich war erstmal links so ein bisschen blind. Ich so, nicht so witzig. So, dann habe ich diesen Knopf gedrückt, um die Krankenschwester relativ schnell zu holen. Und gefragt, was denn hier abgeht. Warum ich nichts mehr sehen kann auf dem linken Auge. Und dann hat sich rausgestellt, man wird ja operiert mit dem Kopf Richtung Boden, logischerweise. Die schneiden ja einmal dann im Hinterkopf das Ganze auf, so wie es bei mir zumindest war. Und
die Narbe war krass, kann ich dazu sagen.
Die also noch
diese Narbe, das Bild werde ich nicht vergessen. Die ist immer noch krass, aber frisch nach der OP.
Da hast du Angst gehabt, ne?
Ist ein Ding,
auf jeden Fall. Und dann haben die einfach Desinfektionsmittel in mein Auge laufen lassen während der OP, aus Versehen. So, und das war natürlich für mich der größte Pain. Ich so, ey, bin ich jetzt blind? Weil das wäre natürlich gar nicht so witzig gewesen. Hat sich rausgestellt, Desinfektionsmittel, alles cool gewesen. Dann habe ich von meinem Vater so mit einem Auge so eine Nachricht gelesen auf WhatsApp. So, ey, mein Sohn, freut mich mega, alles ist gut gelaufen. Die Ärzte haben mir gestern Bescheid gesagt, weil ich natürlich die Nacht durchgeschlafen habe. So, und dann kam der Arzt aber irgendwie um 7 oder 8 Uhr morgens bei mir rein und meinte, ey, wir haben den Eltern gesagt, alles ist gut gelaufen. Du musst aber gleich nochmal ins MRT rein. Es kann sein, dass du gleich nochmal operiert wirst. Ich so, ha, wie? Und dann stellt sich halt heraus, der Arzt hat gesagt, durch das MRT, das erste, konnten sie nicht genau sehen, wo der Tumor sitzt. Das heißt, die mussten jetzt nochmal checken, ist der Tumor noch da oder nicht. Und wenn der immer noch da ist, kann es halt sein, dass du nochmal in die OP rein musst. Und das war für mich ein Moment, wo ich dachte, jetzt zeigt sich, wer cool bleiben kann, wer locker bleiben kann. Das habe ich auch in der Tat nur Volkan erzählt. Also Volkan war die einzige Person, die es wusste, was abgeht. Weil sowas den Eltern zu erzählen, habe ich nicht übers Herz gebracht, weil ich sehe mich so ein bisschen als emotional schon sehr gefestigt. Aber das war für mich selbst ein Schritt zu weit. Aber du musst es einer Person erzählen. Und das war dann bei mir einfach dann Volkan.
Gut, und dann ging das Thema ja zum Glück aber irgendwie gut aus, sodass du ja nicht nochmal unter das Messer musstest.
Ja.
Ja, und dann waren wir auch irgendwie relativ schnell da so und haben dich irgendwie besucht und dann ging irgendwie auch alles relativ schnell, oder? Also wenn ich so überlege, so, ich weiß nicht, wie das in deiner Wahrnehmung war, aber für mich so, wir haben in dem Moment, als wir bei dir waren, das war irgendwie 1-2 Tage nach der OP, so haben wir schon wieder angefangen, Scheiße zu labern und natürlich gemerkt, du warst noch so ein bisschen bewegungsmäßig eingeschränkt, saßt ja auch im Rollstuhl so und dann haben wir dich da so ein bisschen durch die Gegend kutschiert und so. Aber wie ist das jetzt in deiner Wahrnehmung? Also die Recovery, würde ich jetzt mal behaupten, so, die war dann ja auch echt wahnsinnig schnell. Also super schnell saßt du dann wieder mit uns in der Runde. Ja. Super schnell, so wie Volkan gerade schon gesagt hat, ging dann das Thema Sport auch irgendwie wieder weiter. Und naja, jetzt, und wir haben gerade mal Januar, ne? Das ist alles immer noch nicht lange her. Und am Freitag fliegt ihr halt schon wieder. Also für die, die es jetzt gerade hören, also der 17.01. ist der Tag, an dem wir gerade aufnehmen. Um 23.14 Uhr, by the way. What the fuck? Aber wir haben keinen anderen Termin mehr gefunden. Und ja, am Freitag, den 20. fliegt ihr dann. Also zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hier auch online geht. Ist das in deiner Wahrnehmung auch so super schnell gegangen oder war es schon irgendwie ein härterer Weg? Wie ist das mit Reha und so? Erzähl dazu vielleicht nochmal ein bisschen was.
Ja, also ich bin so ein Typ, ich bin ja gerne gegen allem, was da draußen empfohlen wird. Das heißt, Reha habe ich natürlich gekonnt ignoriert. und ich dachte mir, ich kriege das schon alleine auf der Kette alles. Und dann ging es auch echt flott, muss ich sagen. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt, ein paar Tage nach der OP. Also ich dachte erst, ich werde richtig leiden, aber es ging echt verhältnismäßig zügig. Das einzige Problem war, du kannst nicht richtig schlafen. Das heißt, man muss verstehen, ich bin aus Bali abgereist am 1. November, einen Tag vor Volkans Geburtstag. Am 2. November, das heißt, ich habe die Nacht schon mal nicht geschlafen, weil im Flugzeug haben nämlich alle paar Minuten angetickt und geguckt, ob ich noch lebe. So, als ich dann die Diagnose am 2. November gekriegt habe, ich habe bei Volkan angerufen, der dachte wahrscheinlich, ich gratuliere ihm zu dem Geburtstag und dann kam er eher das. In der Nacht vom 2. auf den 3. habe ich auch keine Sekunde geschlafen. Weil ich natürlich auch, ich war in so einer Intensivstation, weil, wie gesagt, Lebensgefahr. Und da gucken die auch jede Stunde, ob du lebst. So. Und nach der OP konnte ich nicht schlafen, weil ich so eine Narbe im Hinterkopf hatte, die so riesig war und so geschmerzt hat, weil diese Metalldinger noch drin waren. Das heißt, ich konnte einfach nicht richtig liegen. Und dann wirst du im Krankenhaus so vollgepumpt mit Medizin, dass da alles drunter und drüber war. Und das Schlimmste am allem war wirklich dann, deswegen habe ich mich auch selber entlassen am Ende des Tages, einen Tag vor Empfehlung, dass du nicht schlafen kannst. So, und als ich dann hier zu Hause war, ich konnte in Ruhe schlafen, ich konnte wieder baden gehen. Für alle, die es nicht wissen, ich bin ein regelmäßiger Bader, ich bade jeden Tag.
Jeden Tag.
So, du Punkt 11 Uhr. Ja, und das ist so ein Ding, wo ich sagen muss, es ging sehr zügig, aber ich befürchte, dass ihr da auch einen sehr großen Teil beigetragen habt, weil ihr habt mir nie Mitleid gegeben. Und das ist ein Riesenpunkt gewesen. Also, Volkan hat sich 3-4 Tage danach schon über mich lustig gemacht, mehr oder weniger. Natürlich in einer witzigen Art und Weise. Du natürlich auch, Daniel. Aber Daniel ist auch liebevoller, muss man dazu sagen. und sowas hat sehr viel Kraft gegeben, sehr gut getan. Und deswegen ging das echt zügig, muss ich sagen.
Man muss ja auch einfach sagen, ne, jetzt mal ganz kurz. Also, das dürfen wir alles hier gerade nicht wieder vergessen. Als wir dich am Tag nach der OP besucht haben und dann in der großen Runde, ich weiß gar nicht, wie viele Jungs wir waren, 6-7 Jungs, und wir dann darüber gesprochen haben, dass die Besuchszeit gleich vorbei ist und wir was essen wollen und du auf Ernst sagst, ja Jungs, wo gehen wir essen? Und mit uns mit raus wollen.
Also für ihn war das total normal, dass diese Frage jetzt auch an ihn gerichtet war, die sie natürlich nicht war. Ich habe dich nicht mit eingeschlossen mit dieser Frage. Aber für dich war so, ja, mir egal, also
wo gehen wir hin? Wo ihr wollt. Ich muss jetzt halt nur runtergeschoben werden, ich kann selbst nicht laufen. So einer super krank. Also das sagt ja schon viel darüber aus, wie mental stark du bist und wie du das weggesteckt hast. Ich habe das für mich nochmal so versucht, ein bisschen zu reflektieren, weil einfach alles so brutal schnell ging. Ja. Die Diagnose kam, ich meine jetzt mal diese Leidenszeit vorher außen vor, weil da war das mental noch nicht so belastend, weil keine so lebensbedrohliche Diagnose auf dem Tisch lag. Es war einfach nur nervig, es war schmerzhaft, aber es war jetzt nicht so, dass du dem Tod bewusst ins Auge geblickt hast. Und dann diese Diagnose zu kriegen und ich glaube 4 Tage später sich selbst aus dem Krankenhaus zu entlassen, das ist so eine kurze Leidenszeit. Da ging einfach alles sehr, sehr flott. Und dann hast du uns das ja auch erklärt, weil wir waren theoretisch ja schon, also wir waren zwar verbal schon wieder normal, aber wir waren sonst sehr vorsichtig mit dir. Und auch zuletzt, als du vor ein paar Wochen meintest, ich will mit euch Fußball spielen, da waren wir ja eher das Problem, dass wir gesagt haben, ey, wollen wir nicht? Und du meintest, seid ruhig, ich will, ich darf, ich soll sogar. Ja. Und das hast du einfach so krass weggesteckt. Also ich check das bis heute nicht. Aber man muss halt verstehen, der Tumor ist raus, es ist nicht mehr gefährlich für dich Und das Einzige, was da irgendwie noch zu sehen ist und das vielleicht auch ein bisschen tragischer macht von außen, ist halt die Narbe, die man sieht. Ansonsten merkt man die ja gar nichts mehr an.
Wie wird eben
damit? Ich glaube, deswegen, genau, also dazu gleich vielleicht auch nochmal ein Take von mir, aber ich glaube, deswegen sollte man dieses Statement hier oder diese Message auch nicht falsch verstehen. Ne? Also nur weil Marvin, der halt mental schon echt ein ziemlicher Motherfucker ist, jetzt auch auf so Dinge wie Reha und Co. verzichtet hat. Bitte jetzt nicht als falsche Empfehlung da draußen irgendwie verstehen oder denken, nach so einem Hirntumor ist so eine Reha vielleicht nicht auch in dem einen oder anderen Fall ganz hilfreich. Also das ist mir einfach nochmal aus Verantwortungsgründen wichtig zu sagen. Aber um auf deine Frage zu antworten, Marvin, also ich glaube tatsächlich, ich wäre damit, boah, ich wüsste nicht, wie ich es weggesteckt hätte. Ich glaube nicht so gut wie du. Und ich glaube aber auch trotzdem, und das ist für mich so eine der schönsten Quintessenzen aus dieser ganzen Sache, auch wenn es eine schlimme Geschichte ist, hat diese Geschichte nochmal so krass viel für unsere Freundschaft im Kollektiv.
Unnormal. Und
für dieses Gefühl von Liebe auch irgendwie gemacht, ja. Was ich bis heute unglaublich finde. Also es ist krass, dass sowas Krasses passieren muss, aber man kann sich das trotzdem dann wieder irgendwie so umframen. Und ich will nicht sagen dankbar dafür, dass du krank warst, das wäre falsch, aber ich bin so dankbar, dass es zumindest den Output hatte, ja. Dass wir im Kollektiv nochmal alle, also selbst die jetzt nicht unmittelbar damit zu tun hatten, logischerweise, weil das warst ja eigentlich dann nur du, aber wir sind alle total zusammengewachsen.
Ja.
So. Und ich glaube, das zeigt halt auch nochmal, wie wertvoll es, glaube ich, in solchen Momenten auch ist, die richtigen Leute um sich herum zu haben.
Ja, also man muss auch sagen, ich hatte letztes Jahr so ein paar Dämpfer im Jahr drin. Volkan kennt die Situation, du auch, Daniel. Wo ich vor allem geschäftlich ein paar Situationen hatte, die nicht so witzig waren, die mich ein paar Nerven geraubt haben. Und für mich war es im Endeffekt so, ich war relativ gut abgehärtet von schlechten Infos. Schon mit so einer kleinen Gleichgültigkeit in viele Punkte reingegangen. Und ich war im Endeffekt nur froh, dass ich das bekommen habe. Weil hätte ich gesehen, dass mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, dass die so eine Diagnose bekommen hätten, ich glaube, dann hätte ich deutlich mehr gelitten, als wenn man so selber da drin steckt. Weil ich konnte für mich sehr gut wissen, ja, ich ziehe es jetzt einmal durch, ich gehe jetzt einmal unter diesem Tisch da, die schneiden mich da einmal kurz auf. Und das ist das Ding für mich auch relativ zügig wieder gegessen. Es wäre schlimmer gewesen für mich, wenn jemand anders was bekommen hätte. Definitiv.
Spannend. Ja. Volkan, wie wärst du damit umgegangen?
Fühle ich. Ach, es ist schwierig zu deuten und zu sagen aus so einer Brille. Ich würde sagen, rein vom Level, wie wir die Dinge sehen, sind Marvin und ich uns sehr ähnlich. Und was so eine emotionale Stabilität angeht, würde ich sagen, würde ich es vielleicht genauso wegstecken.
Ja.
Aber das ist halt auch jetzt einfach nur so, theoretisch gesprochen, ich würde zu 100% unterschreiben, dass ich sagen würde, lieber habe ich das als irgendjemand aus meinem Umfeld, wie Mama, Papa, Schwester oder ja. Wer auch immer. Das gehe ich zu 100% mit. Aber ich würde sagen, viel besser als Marvin kann man es nicht wegschenken. Und das ist auch eher untypisch. Deswegen kann es durchaus sein, dass es bei mir auch anders laufen würde. Vielleicht auch körperlich. Also man muss ja auch einfach sagen, dass du jetzt körperlich keinerlei Reaktion darauf gezeigt hast. Ich weiß nicht, wie normal das ist. Keine Ahnung. Aber theoretisch würde ich sagen, könnte ich das ähnlich gut wegstecken. Und wenn nicht für mich, dann zumindest nach außen hin für andere.
Ja, also man muss auch sagen,
das glaube ich schon.
Ihr habt es beim Fußball gesehen, meine Koordination ist auch leicht beschädigt.
Die war vorher genauso.
Stimmt, du meinst auch so deine Feinmotorik und Co. Ne? Man kann jetzt ja auch nicht sagen, dass du jetzt nicht gar nichts mehr davon merkst oder irgendwie so,
sondern
es gibt ja schon noch so ein paar Themen.
Also Daniel hat ja im Intro angerissen, ich habe damals Basketball gespielt in der Bundesliga und war auch eine Woche dann, ich habe eine Woche vor so einem Nationalmannschafts-Tryout, da werden dann die 100 besten Spieler ungefähr in Deutschland eingeladen, um zu gucken, wer kommt in die Nationalmannschaft. Davor habe ich mir eine Woche dann das Kreuzband leider gerissen. Und man muss sagen, ich war jetzt beim Uni-Basketball in Oldenburg wieder und ich habe gespielt, als ob ich noch nie Basketball gespielt hätte. Also der Wurf war Katastrophe. Alles, meine Körperbewegung war einfach reinste Katastrophe. Und ich hoffe, das kommt noch mal wieder. Ich glaube, im Tischtennis habe ich schon bewiesen, mehrfach, dass alles wieder da ist. Aber in diesen...
Naja, ich weiß nicht. Wie oft hast du jetzt gegen mich gewonnen in der letzten Zeit? Egal, erzähl weiter, ja.
Man muss dazu sagen, Daniel und ich sind sehr wettbegierig, was Tischtennis angeht. Und ich hoffe, dass das noch wiederkommt. Diese Feinmotorik wirklich auch... Wenn ich zum Beispiel Toni, unser guter Freund, hat mich letztens gebeten, sein Armband um seinen Arm rumzumachen. Keine Chance. Also, keine Chance. Da fängt da meine Hand an zu zittern. Das ist echt noch so ein bisschen eingeschränkt, aber wenn es so bleibt, dann ist es so. Also,
das
ist
auch Daniel, gut. Wie würdest du das denn wegschenken?
Also, wir sind auf jeden Fall froh, dass du bei uns bist und wir hier einfach diesen Podcast aufnehmen, als wäre quasi nichts gewesen. Ja. Selbst wenn das Ganze jetzt gerade Thema ist. Also, super schön. Und ja, wie gerade eben schon gesagt, also ich. Ich wüsste nicht. Also das Thema ist für mich, es ist halt auch so ein Extremszenario, wie du selber schon sagst, Wolle. Man weiß es, glaube ich, erst dann, wenn es irgendwie passiert. Also ich würde natürlich auch unterschreiben, dass ich das lieber nehme, als meine Liebsten da irgendwie zu sehen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als die Menschen, die du am meisten liebst, irgendwie leiden oder vor dem Tod stehend zu sehen. Aber ich muss schon sagen, dass mich das so, wie du es weggesteckt hast, Marvin, sehr beeindruckt hat und ich sehr anzweifeln würde, ob ich es mit der Konsequenz so geil wegstecken, danke, wie du, weil wie Volkan es gerade schon gesagt hat, also boah, fette Props an der Stelle, weil besser kann man sowas Krasses auf jeden Fall nicht wegstecken. Marvin, ich will dir aber zum Abschluss, bevor wir gleich noch in unser Word-Ping-Pong gehen, vielleicht noch eine Frage stellen, und zwar vielleicht auch so die Frage, auf die jetzt alle so ein bisschen warten, aber was sind denn so die krassesten Learnings, die du jetzt für dich aus dieser Zeit mitnimmst? Und du hast ja eben gerade schon gesagt, so, dass Angst für dich vielleicht eine noch kleinere Rolle spielt als davor. Vielleicht auch genau deshalb, weil das Leben dir gezeigt hat, dass alles schnell vorbei sein kann und man deswegen irgendwie nicht mehr warten sollte mit den Dingen. Aber mich würde trotzdem noch mal konkret interessieren, so, was hat sich in deinem Alltag oder auch mit deinem Blick auf die Welt und dein Leben seit dieser ganzen Geschichte verändert?
Ich glaube, echt einiges zum Glück. Ich würde, wie gesagt, das Leben ist endlich. Das war eine große Lektion. Man lernt extrem stark, wer sehr gute Freunde sind. Egal, wie lange man die Person kennt, wie intensiv man sie kennt. Man spürt einfach Freundschaft. Man lernt in der Tat, ich habe zumindest gelernt, dass ich ganz gerne eine feste Partnerin haben würde, das ich vorher nie gedacht hätte. Ich bin jetzt 3 Jahre ungefähr Single. Und das war ein Punkt, wo ich dachte, die Jungs lachen mich gerade an. Aber
lachen verknüpfen. Nee, mal wieder Gesicht dabei sehen.
Er versucht sich hier gerade nochmal zu platzieren, Mädels, ne? Also nehmt die Message dann auch einfach mit. Nehmt sie einfach an.
Aber das war wirklich ein Punkt, wo ich dachte, weil das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und man muss sagen, ich habe früher geschäftlich ein paar Sachen gemacht, wo ich nicht so stolz drauf war, die mich dann auch teilweise rechtliche Schwierigkeiten gebracht haben. Und ich habe mir geschworen, sowas nie wieder anzufassen. Was für mich der größte Durchbruch war, gedanklich. Weil ich habe mich immer sehr schwer von diesem Easy Money trennen können, was man im Internet leider sehr schnell verdienen kann, wenn man Werbeanzeigen kann, wenn man Instagram kann und all so weiter und so fort. Und von dem Gedanken habe ich mich komplett gelöst mittlerweile. Und da bin ich am meisten stolz drauf.
Ja, mega, mega geil. Also zusammengefasst würde man dann ja sagen, dass dein Verständnis von Moral sich wahrscheinlich einfach sehr verändert hat. So. Dein Verständnis von Liebe und Geborgenheit, weil du es wahrscheinlich auch einfach in dem Zuge mehr denn je in deinem Leben gespürt hast, was für einen Wert das wahrscheinlich haben kann. Und wie andere Dinge dann vielleicht auch in den Hintergrund geraten, die vorher deutlich vordergründiger waren. Ne? Also ich weiß nicht, wie du inzwischen auch zu so Themen wie, also ich weiß, dass du trotzdem businessmäßig total ambitioniert bist und so. Ist es aber trotzdem so, dass du sagst, dass sich auch da so ein bisschen rein von diesem, ich weiß noch, vor 1, 2, 3 Jahren haben wir mal so drüber geredet, so dass du Multimillionär und Milliardär und diese ganzen Dinge, dass das für dich irgendwie voll der Antreiber ist. Ist das immer noch so? Hat sich das verändert? Geht es nur darum, dass du es auf anderen Wegen jetzt erreichen willst? Oder hat sich dieses Motiv einfach auch so ein bisschen verschoben?
Ja, also das Motiv war eigentlich schon immer, ich komme halt aus einer ursprünglich verhältnismäßig sehr armen Familie. Das heißt, der Drive dafür, für die Family, für meine späteren Kinder vorzusorgen, ist immer noch massiv, der stärker als jemals zuvor. Das ist geisteskrank. Man merkt aber vor allem, dass das Thema Geld dann doch ein sehr wichtiges Thema wird leider, wenn man krank ist. Mhm. Viele sagen dann, Geld ist nicht alles auf der Welt, es ist auch richtig, aber wenn man in einer Situation hängt, wo man Geld braucht für Untersuchungen, ist es schön, sehr viel Geld zu haben. Deswegen ist es so, bei mir, Volkan hat hautnah erlebt, für die, die es nicht wissen, Volkan und ich haben über 3 Jahre, 4 Jahre Volkan, sehr intensiv, also täglich Tag und Nacht miteinander verbracht, beruflich, wirklich Tag und Nacht. Und vor allem im letzten und vorletzten Jahr hat er mich gesehen, wie ich ein Zombie war. Teilweise hat er mir auch dann gesagt, so Bro, reicht langsam, ist schon heavy, wo ich dann teilweise auch zusammengeklappt bin in der Bank. Ich bin auch in der Volksbank Ostern-Scharmbeck dann zusammengeklappt, im Badezimmer bin ich zusammengeklappt, weil ich einfach overworked war. Also ich habe 6 Jahre keinen Urlaub gemacht. Also nicht mal einen Tag gefühlt. Und da bin ich deutlich entspannter geworden und suche eher nach Hebelwirkungen. Das heißt, wie kann ich mit weniger Input extrem viel mehr Output generieren? Das heißt, man arbeitet auf einmal deutlich intelligenter, was ich.
Du stellst andere Fragen als damals, ne?
Ja, ganz anders. Mhm. Ja.
Und hast wahrscheinlich auch inzwischen einen anderen Blick für deine Gesundheit? Also wie ist das inzwischen? Also ertappst du dich trotzdem immer noch in so Overwork-Phases oder hast du auch ein anderes Körpergefühl für dich entwickelt?
Ja,
durch das Ganze?
Overworken eigentlich nicht mehr. Muss sagen, ich rauche keine Shisha mehr, was ich vorher durch Volkan und Maslum sehr viel gemacht habe. Die sind da kein guter Einfluss. Ich habe schon immer sehr wenig Alkohol getrunken. Alkohol habe ich komplett gestrichen. Also wirklich komplett, weil wenn man wirklich mal tief reingeht in die Thematiken Rauchen, Alkohol, dann checkt man, was da eigentlich drin ist. Das ist schon sehr, sehr böse. Und ich esse eigentlich keine Süßigkeiten mehr. Also ich bin schon sehr, sehr clean, was jetzt meine Gesundheit angeht. Ich glaube, Sport könnte auch bis mehr werden jetzt wieder. Aber ansonsten bin ich da extrem vorsichtig geworden, was ich in meinen Körper reingebe.
Ich muss jetzt hier nochmal eben die Brücke schlagen, Daniel, und zwar zu dir. Weil wir jetzt darüber gesprochen haben, wie Marvin jetzt das Thema Arbeit und Gesundheit und so weiter in der Kombination sieht. Und du bist ja auch so ein Paradebeispiel von potenziellem Overload an Arbeit und irgendwie 17 Baustellen und Hochzeiten gleichzeitig alles unter den Hut kriegen, was irgendwie auf ganz magische Weise am Ende auch wirklich noch klappt, über Jahre hinweg, aber immer so an der Grenze zum oh, gleich kippt er um. So, ja. Gleich ist vorbei.
I'm on the edge.
Hast du irgendwas für dich aus dieser Story mit Marvin gezogen, worüber wir vielleicht auch noch gar nicht gesprochen haben oder was dir jetzt gerade noch mal in den Sinn kommt, was für andere vielleicht
spannend. Marvin muss lachen, aber das ist ein Code-10-Thema.
Ja, Code-10-Thema, absolut.
Ja, also, nein, also ich, ja, schon. Also ich glaube, ich habe 2 sehr primäre Punkte für mich mitgenommen aus der ganzen Geschichte. Das eine ist, und deswegen habe ich dieser Folge 91 auch einfach diesen Titel gegeben, weil besser trifft es das einfach nicht. Also dieser Gedanke, verschiebt dein Leben nicht auf morgen. Wir denken halt immer, wir haben so viel Zeit mit allem und dann zeigt uns das Leben dann doch, entweder durch gesundheitliche Schicksalsschläge oder auch anderweitige Schicksalsschläge, dass, ja, dass du nicht für alles unendlich Zeit hast. So. Und wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, dann solltest du es auch möglichst, zwar nicht immer unüberlegt und unreflektiert, aber möglichst jetzt auch machen. Weil wer weiß, ob du morgen noch die Chance dazu hast. So. Das ist eine Sache, die ich sehr für mich mitgenommen habe und auch sehr, sehr tief verinnerlicht habe.
Bei dir ist auch ein sehr krasses Thema. Ich habe den Tumor natürlich auch versucht, gegen dich zu benutzen. Also jeder, der da vielleicht mich nicht kennt, ich benutze was gerne immer in humorvoller Art und Weise. Und Daniel ist für mich eine Person, die, wenn man ihn privat kennt, sehr viel Potenzial hat. Und ich bin immer noch fest davon überzeugt, das hast du, glaube ich, einen Tag oder einen Tag später von mir auch dann zu hören bekommen, dass ich bin gerade in einer Situation, wo es um Leben und Tod geht. Und du verschwendest gerade dein ganzes Potenzial mit ein paar Themen, wo ich dann gesagt habe, Daniel, wenn dich das jetzt nicht aufweckt, was dann? Und ich glaube, das hat dich hart getriggert.
Das hat sich eingebrannt. Also um da mal so ein Beispiel zu nennen, allein auch dieses Musikthema. Ich habe schon also in vielerlei Hinsicht dann so überlegt und gedacht, Mensch, krass, ne, irgendwie bin ich schon happy drüber, dass ich das ein oder andere Geschenk von da oben bekommen habe und irgendwie könnte ich da, glaube ich, noch mehr draus machen, auch wenn ich jetzt nicht undankbar klingen will, weil ich bin schon auch happy mit dem, was ich bis jetzt so erreicht habe. Aber du hast total recht und das ist ein Punkt, der sich eingebrannt hat, definitiv. Und zu der anderen Frage, Balance finden zwischen Work und Co. Das Witzige ist ja, gut, also im Moment bin ich tatsächlich in einer leichten Extremphase, um deine Frage zu beantworten, Wolle. Aber in total würde ich schon sagen, dass meine Art von Balance wahrscheinlich auch einfach eine andere ist als die von anderen. Weil ich glaube, ich genieße das halt auch irgendwie in diesem, also busy zu sein, viel um die Ohren zu haben. Also du erinnerst dich vielleicht, Volkan, wir kennen uns einen Tag länger, war es in der Abi-Zeit großartig anders. Ich war halt immer schon der irgendwie sich den Tag vollgepackt hat und ich habe das auch aus vielen Perspektiven schon irgendwie reflektiert. Und da gibt es, glaube ich, auch so 1-2 Baustellen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da nicht vielleicht auch eine Art von Flucht in gewisser Hinsicht zwischendurch mal da drin steckt. Aber das Ganze hat auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Bewusstsein geschaffen. Und ich sehe es, wie gesagt, in gewisser Hinsicht dadurch auch als Geschenk, weil uns allen das, glaube ich, so geht, dass wir da nochmal sensibilisiert worden.
Ja, also ich merke in der Tat, dass sich einige Leute echt verändert haben danach. Zum Guten, aus meiner Perspektive. Ich merke zum Beispiel bei Volkan, ist auch ein ganz anderer Drive da auf einmal. Ich weiß nicht, ob ich es erst danach gesehen habe oder ob es wirklich so ist, kannst du ja gleich mal erzählen. Aber bei ein paar Leuten, mit Volkan bin ich halt sehr intensiv logischerweise auch immer unterwegs, merkt man das schon, finde ich, dass das ein kleiner Weckruf war.
Total.
Kann ich jetzt gar nicht widersprechen. Also vielleicht hat es in mir geschlummert und das war der Auslöser. Oder ich kann es gar nicht beschreiben. Es hat sehr, sehr viel mit mir gemacht.
Ja.
Und wenn das eine Beobachtung von dir ist, dann nehme ich sie genauso dankend an, weil ich spüre, dass es in sehr, sehr vielen Belangen was mit mir gemacht hat. Und ich beobachte es, wie ihr beiden das gerade auch schon gesagt habt, in unserem engen Umfeld, bei so ziemlich jedem. Und ganz extrem und eigentlich mit am schönsten ist zu sehen, das hast du, glaube ich, gerade gesagt, Daniel, wie viel mehr die Gruppe durch dieses ganze Thema noch mehr zusammengewachsen ist. Also wir waren vorher schon sehr privilegiert mit unserer Gruppe, würde ich mal behaupten. Aber seit diesem Vorfall mit dir, Marvin, ja, ist nochmal alles auf ein anderes Level gehoben worden.
Ja.
Also der Zusammenhalt, die Liebe und die Tiefe der Freundschaften, nicht nur dir gegenüber von jedem Einzelnen, sondern in der gesamten Gruppenkonstellation, da merkt man einfach nochmal so einen Uplift. Das ist der Hammer.
Safe. Und wenn ich mir eins wünschen könnte für, und dann sollten wir auch den Switch ins Word Ping-Pong machen, aber wenn ich mir eins als Message für alle, die das hier gerade hören, irgendwie wünschen würde, dann, dass ihr sowas nicht erleben müsst und trotzdem diese ganzen Quintessenzen für euch mitnehmt. Weil ich glaube, man muss sowas nicht hautnah erlebt haben und kann diese Message für sich trotzdem tief mitnehmen und für sich mal reflektieren und vielleicht auch einfach mal visualisieren, so was würde das eigentlich mit mir machen und mit meinem Umfeld machen und das Ganze dann halt auch als Geschenk einfach mitnehmen und daraus vielleicht die ein oder andere Entscheidung ableiten.
Also bevor wir ins Bingo rübergehen, eine kurze Sache dazu, das war eigentlich das Krasseste. Man kennt ja diesen Spruch, man liegt auf dem Sterbebett und man bereut eigentlich nur das, was man nie gemacht hat. Das ist ja so ein Spruch, der relativ bekannt ist. Man checkt nicht, wie viel Wahrheit in dem Ding drin ist, bis man es mal einmal hautnah erlebt hat. Also dieses Gefühl, man kann sich da hineindenken, alles gut. Aber wenn man in der Situation mal war und man in der glücklichen Situation ist, da rausgekommen zu sein, es ist so und es hat eine geisteskranke Wirkung. Und das kann man leider auch nicht nachahmen, man kann es verstehen, aber dieses Feeling, unbeschreiblich.
Das glaube ich, Und ich wünsche es trotzdem keinem.
Ja.
In diesem Sinne, ja, also
ich muss da noch eine Frage reinwerfen, sorry. Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. An was hast du da gedacht?
Was konkret?
Ja, weil du jetzt meintest, wenn man da liegt, man bereut nur die Dinge, die man nicht gemacht hat.
Oh, boah, das war mieses Learning. Eines der essentiellsten Sachen, die ich da gelernt habe, das war für mich, das war richtig eklig.
Das müssen wir jetzt noch so aus dir rauskitzeln.
Ehrlich? Okay. Ja, das checke ich gerade. Ich habe 24 Jahre nicht das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Oder nicht so gelebt, wie ich mir mein Leben eigentlich hätte vorgestellt hätte. Ich habe erst gemerkt, dass Bali die schönste Zeit meines Lebens war und dass ich 24 Jahre davor nicht das Leben gelebt habe, was ich hätte leben können. Finanziell, zeitlich, örtlich, unabhängig, egal was. Und deswegen will ich auch ganz schnell wieder weg hier, weil ich wieder genau dieses Gefühl kriegen will, was ich da hatte. Und das war eklig, dieses Gefühl, wirklich eklig.
Na, spannend. Und ich glaube, jeder würde diese Frage wahrscheinlich jeder hätte eine recht klare Antwort, kann ich mir sogar vorstellen in dem Moment, weil dann wird es plötzlich so klar.
Ja.
So, fuck, ich habe das und das und das einfach nicht gemacht.
Stimmt.
Super, super spannender Gedanke, definitiv. Alright.
Jetzt darfst du.
So, jetzt aber. Word Ping Pong, Bingo, wie du es genannt hast, nennen wir es, wie wir es wollen. Ich drop dir ein Wort und du droppst quasi ungefiltert.
Ein bisschen.
Code 10 heißt eigentlich nur, Marvin, in gewissen Kontexten, halt bitte den Mund. Das kann sonst für alle Beteiligten böse enden. Mach so einen Mix aus gefiltert und ungefiltert draus, aber mich würde interessieren, was so dein erster Gedanke, also gar nicht großartig ausgeführt, sondern in ein, zwei Worten einfach wiedergegeben, zu den entsprechenden Begriffen ist, die wir dir jetzt hier droppen.
Okay, easy.
Es geht los mit dem Begriff Gesundheit.
Boah, unterschätzt.
Okay. Bali.
Leben.
geil. Das Jahr 2025.
Wenn ich ehrlich bin, ganz viel Reichtum und eine sehr schöne Familie.
Ah, spannend. Okay. Liebe.
Ich habe eine Person gerade, die werde ich nicht nennen, im Kopf. Das geht leider nicht.
Okay. Okay. Freundschaft.
Boah, erstes Wort kam gerade Volkan.
Geil. Ja. Sehr schön.
Weil, also man muss dazu verstehen.
Ich küsse dein Herz.
Volkan und ich haben in den letzten Jahren sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe sehr viele, sehr gute Freunde, sei es Alptekin, Volkan, Daniel, die ganze Clique, also wirklich jeden einzelnen davon. Man muss auch wirklich dazu verstehen, Volkan und ich haben wirklich Tag und Nacht verbracht über jetzt ein paar Jahre. Und er ist echt, also er ist extra aus Bali einen Tag nach der Diagnose gefühlt nach Hause geflogen. Davor habe ich Geld für ihn abgehoben, weil er keine Kreditkarte mehr hatte. Und ich wusste nicht mal, hatte er mir das Geld zurücküberwiesen oder nicht, weil es mir egal war. Weil jeder Cent, den er von mir bekommt, ist auch gleichzeitig, ist, also, was meinst du, ist seins. Und Thema Freundschaft kam mir gerade das erste, der Name.
Mega schön. Ja. Mega, mega, mega schön. Sehr geil. Sehr geil. Das hätte das letzte Wort sein sollen, weil einen besseren Abschluss hätte man für diese Folge gar nicht finden können. Ich versuche trotzdem nochmal weiterzumachen.
Ich meine sonst gleich nochmal.
Deine größte Inspirationsquelle. Jetzt sag nicht nochmal, Volkan.
Das ist in der Tat meine Vergangenheit. Also, wie ich aufgewachsen bin, was ich für meine zukünftige Familie gerne hätte für ein Leben. Das ist ein Drive, den ich wünsche jedem, dass er arm aufwächst. Mit ganz wenig Geld, aber mal kennenlernen, wie es ist, extrem reich zu sein. Ich habe beide Seiten zufällig gesehen in meiner Kindheit. Ist das Schönste.
Okay. Ich habe dir doch extra einen Zehner zugesteckt, damit du jetzt Mindset-Gelaber sagst. Nein, Spaß. Okay. Geld.
Freiheit.
Dein Lieblingsbuch.
Oh. Für jeden, der einsteigt, ein Buch, das mein Leben für immer wahrscheinlich verändert hat, war Rich Dad Poor Dad. Weil ich die Geschichte selber live in meinem Leben miterlebt habe. Und ich kann mich sehr gut damit identifizieren. Aber ich glaube, jeder sollte sich finanziell bilden. Und das ist ein sehr guter Einstieg in die Richtung.
Cool. Sehr schön. Dein bisher unerfüllter Lebenstraum?
Kinder.
Ich hab's mir gedacht.
Wirklich?
Ja. That's it. That's it. That's it. Das war das Word Ping Pong. Spannende Antworten und epischer Moment, glaube ich, nochmal hier on air diese Liebeserklärung an Volkan. Find ich super, super schön.
Erklär mal eben ganz kurz, warum hast du gedacht, dass Kinder kommt? Das ist eigentlich für mich eine untypische Antwort für dich.
Ja, aber dieses Familienmotiv, muss ich sagen, das merkt man schon an den Ecken und Enden, krass, wenn man mal ein bisschen deeper mit dir spricht, ist ein sehr, sehr ausgeprägtes und dementsprechend überrascht mich die Antwort tatsächlich nicht.
Spannend, cool.
Ja, Leute, Marvin, primär an dich ein fettes Danke, dass wir es jetzt vor eurer Abreise nach Südafrika zum Glück noch geschafft haben, diese Folge aufzunehmen. Wir haben es jetzt ja auch über Wochen angeteasert und jetzt haben wir geliefert, deutlich überzogen, aber ich glaube, das ist ein Thema, bei dem man auch mal überziehen darf und ich hoffe für euch Leute da draußen, dass ihr einiges für euch mitnehmen könnt und einige Nuggets für euch einsammeln konntet und dann bleibt mir nur noch zu sagen, fettes Danke an dich, Marvin.
Danke auch.
Danke natürlich auch erneut an dich, Herr Tava, um das auch an der Stelle nochmal zu sagen. Und ja, Leute, gehabt euch wohl da draußen.
Bros, peace out. Danke euch, haut rein.
Danke euch. Why was I scared?